Kein Spieler hat mehr Tore für Deutschland erzielt. Keiner hat überhaupt jemals mehr Tore bei Fußball-Weltmeisterschaften geschossen als er. Heute ist er mein Kollege, er ist Fußballexperte und das Wichtigste, Gast bei Spielmacher, Miroslav Klose. Miro erzählt mir, weshalb er während der WM 2006 alleine in den Zoo gegangen ist, wieso er bei der WM 2014 beinahe eine Schlägerei mit Jerome Boateng hatte und welchen Einfluss Hans-Dieter Hermann, der Teampsychologe der Nationalmannschaft, darauf hatte, dass Klose nach der Geburt seiner Söhne wieder Lust auf Fußball entwickeln konnte. Deutschland muss sich keine Sorgen machen, was die Zukunft der Stürmer angeht, sagt er. Wichtig ist für ihn, dass auch die richtigen Trainer da sind, die die Jungs begleiten. Für die EM sieht er Havertz knapp vor Füllkrug und glaubt daran, dass es bis ins Halbfinale gehen wird. Das alles jetzt in Episode 18 bei Spielmacher.
Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Herzlich willkommen bei Spielmacher, der EM-Podcast. Wir sind fast schon auf der Zielgeraden. 43 Tage sind es nur noch bis zum Eröffnungsspiel. Wir haben mit 17 Fußballgrößen und Fachleuten gesprochen. Es waren alle dabei. 8 Weltmeister, heute der 9. Unternehmer, Champions League-Sieger und. Wir haben uns Ideen und viel Optimismus für und vor der EM in Deutschland abgeholt und aufgesogen. Und Julian Nagelsmann, so viel können wir jetzt schon sagen, hören wir im Übrigen auch noch. Das ist dann unser letzter großer Mutmacher vor der Europameisterschaft. Und heute ist ein deutscher Fußballheld zu Gast. Keiner hat mehr Tore für Deutschland geschossen, keiner mehr Tore bei einer WM. Dazu ein Mensch mit viel Respekt und Empathie. Hallo Miro Klose.
Servus.
Du warst bei 4 Weltmeisterschaften in Folge mindestens im Halbfinale. Mhm. Also du bist ja schon verwöhnt, was Erfolge mit der Nationalmannschaft angeht.
Sorry. Ich bin auch, glaube ich, der Einzige, der 4 Halbfinals gespielt hat. Das hat, glaube ich, keiner.
Das ist richtig.
Keiner gespielt, weil ich habe, glaube ich, die Urkunde zu Hause.
Noch ein Rekord. Ja, werden wir Europameister, Miro?
Ich bin schon froh, wenn wir im Halbfinale sind. Ja, also ich weiß, dass man natürlich gewisses Spielglück auch bei den Turnieren braucht. Aber Halbfinale wäre ich schon zufrieden. Also natürlich unterschreibe ich alles, was mehr ist. Und Europameister wäre ich sehr, sehr glücklich. Aber sicherlich wird es nicht einfach.
Also du bist Weltmeister und warst ja auch im Trainerstab von Jogi Löw. Also eine Doppelperspektive quasi. Was braucht man denn für einen Titel? Also aus beiden Perspektiven.
Die Turniere, die ich jetzt mit der Generation Lahm, Mertesacker, Schweinsteiger, Khedira etc. Neuer spielen durfte, da muss man auch sagen, und das ist auch nur ehrlich, dass man schon ein paar Turniere braucht, um zusammenzuwachsen. Ja, weil Gespräche in der Intensität, wie wir es gemacht haben, mit einer schonungslosen, ehrlichen Meinung, die auch der Gegenüber dann auch akzeptiert hat, das hat uns zusammengeschweißt, weil wir wussten, dass jeder das halt ehrlich meint und authentisch ist und sich jetzt nicht irgendwo verstellt oder in eine Rolle schlupft. Und durch diese Spiele und wenn ich allein das Finale 2014 sehe mit Bastian Schweinsteiger, da war ich ja schon draußen und bin dann ausgewechselt worden. Und ich sehe, der kriegt dann einen Schlag, dann ist er wieder raus, wird genäht oder getackert, dann steht er wieder drin, kriegt wieder einen Schlag ins Gesicht und ist dann wieder draußen. Und dieses Steh-auf-Männchen und das ist ja das, was er halt täglich im Training dann auch verkörpert hat. Und viele von uns mit dem guten Beispiel vorangegangen ist und viele von uns dadurch auch mitgezogen hat. Ja. Und ich muss sagen, dieser Kern in der Mannschaft, diese Achse, was wir hatten, war unglaublich. Die war so gefestigt durch diese Turniere. Und ich glaube, nach ein paar Tagen im Campo Bahia wussten wir, weil wir total erschöpft im Training waren und alles gegeben haben und wir wirklich auf fast allen Positionen doppelt besetzt waren. Wir wussten, dass wir den letzten Schritt bei dieser Weltmeisterschaft machen können. Und ich war so glücklich, weil ich ja dann auch schon 36 war, so glücklich, dass ich natürlich dann dementsprechend was in der Hand halten konnte, weil wir es ja natürlich so oft versucht haben.
Kannst du uns den Rhythmus eines Turniers beschreiben, wenn es denn losgeht, die Tage dazwischen? Was ist das für ein Rhythmus, den du da mit auf und ab, Entspannung, Spannung, den du da gehst?
Also ich bin unheimlich froh und glücklich gewesen, dass ich natürlich Klaus Eder als Physiotherapeut bei der Nationalmannschaft hatte, der mein Körper, ich war 13 Jahre lang Nationalspieler, der mein Körper in- und auswendig kannte, dass ich ihn an meiner Seite hatte und dann auch dementsprechend lernen konnte. Bei mir war es ja so, ich habe ja schon immer auf Ernährung geachtet, habe geschaut, okay, was tut mir gut, habe ja schon in Kaiserslautern angefangen, mir so ein bisschen so ein Ampelsystem runterzuschreiben, auf was reagiere ich, wann trainiere ich gut, wann spiele ich gut, was habe ich vorher gegessen und dementsprechend über Monate und Jahre habe ich da wirklich so ein bisschen ein Programm für mich entwickelt, was die Ernährung angeht und genauso geht's weiter mit den Fitnessübungen, das geht ja nicht von heute auf morgen, also ich habe alles ausprobiert, 2006 hat Jürgen Klinsmann die Amerikaner mit neuen Fitnessübungen nach Deutschland geholt und da habe ich gemerkt, okay, dieses Rumpfstabilität, dementsprechend Beine, Sprinttraining, ich sag mal 70% von den Übungen waren perfekt für mich und 30 nicht. Und die habe ich dann auch sein gelassen. Ja. Dann hatte ich natürlich ein gewisses Verhältnis zum Trainern gehabt und habe ihm versucht beizubringen, dass die Übung, da fühle ich mich schlecht, wenn ich halt Kraftübung mache und ich merke jedes halbe Kilo an meinem Oberkörper, weil ich dann nicht mehr wendig genug bin und das habe ich dann natürlich zum Ausdruck gebracht und Gott sei Dank konnte ich dann andere Übungen machen, während die Jungs dann Oberkörperkrafttraining gemacht haben und aber man kann das nie wirklich sagen, an was lag es oder das muss jeder so für sich entwickeln und ich war immer einer, der unheimlich viel auf seinen Körper geachtet hat, in sich hineingehört hat, was tut mir gut und was ist weniger gut. Ich war immer einer, der ganz, ganz früh im Bett war, weil ich immer 8 bis 10 Stunden Schlaf gebraucht habe, weil ich bin morgens aufgestanden, war quasi wie neu geboren. Das sind so Sachen, ganz, ganz spät Alkohol. Erst, ich glaube, im zweiten Bayernjahr habe ich, glaube ich, mein erstes Bier mit Alkohol getrunken. Früher habe ich ja immer nur alkoholfrei getrunken. Das ist so ausgesehen, als wenn es Bier ist. Und das habe ich dann halt für mich so ein bisschen. Aber wie nochmal, das ist meine Art gewesen. Ja, ich sage ja nicht, dass das richtig ist oder man soll es so machen, damit man Profi wird, aber das hat mich immer gereizt, solche Sachen auszuprobieren, selbst an eigenem Körper und selbst ein Gefühl zu entwickeln, tut's mir gut oder nicht so gut. Und ich habe früher gehasst, wenn ich Sachen gesehen habe bei anderen, die ich nicht so schnell umsetzen konnte. Da habe ich schlaflose Nächte gehabt. Also ich wollte alles lernen.
Aber nochmal zur Spannung, Entspannung bei so einem Turnier vor dem Viertelfinale 2006. Bist du in den Zoo gegangen alleine? Mhm. Und bist da so ein bisschen rumgeschlendert, um was zu machen?
Also erstens bin ich totaler Tierliebhaber, aber das mache ich öfters, also mit Spazierengehen. Damals bin ich mit José Meneses, ist ein Security von Nationalmannschaft, vor den Spielen immer spazieren gegangen. Entweder nach dem Abendessen oder vor dem Mittagsschlaf, nach dem Mittagsschlaf, je nachdem, wo wir waren, bin ich dann immer 20 Minuten, eine halbe Stunde spazieren gegangen und das war einfach nur für den Kopf, für mich, weil ich mich ja immer so reingesteigert habe in den ganzen Taktik und mein Matchplan von uns, vom Trainer, was sind meine Ziele in dem Spiel, was will ich umsetzen, was machen die Innenverteidiger, was machen die Außenverteidiger, der Sechser, das waren so ein bisschen meine Gedanken und einfach mal abschalten, also auf Tiere schauen, weg vom Fußball, weg von den Gedanken vom Spiel und dann wieder Richtung Spiel, was natürlich dann wieder alles gekommen, aber das ist nur zum Abschalten der Spaziergang gewesen.
Aber hattest du denn Spiele, wo du vorher schon gemerkt hast, mein Kopf ist zu voll?
Ganz viele. Das kann man gar nicht erklären. Es gibt ja so Spieler wie Toni, wie Thomas Müller, die halt noch in der Kabine zu Hause angerufen haben, mit Frauen telefoniert haben. Oder mit Kindern, dann kam ja noch FaceTime dazu, dass man das machen konnte. Und ich war eher so einer, der 3 Tage vorher schon Durchfall hatte, weil ich mich so reingesteigert hat in dem Ganzen, was ich umsetzen wollte. Also das war halt ich. Also ich konnte das auch nicht irgendwie ablegen. Das ging bei mir nicht. Das ist, weiß nicht, meine Art gewesen, damit umzugehen und noch mehr Druck und alles aufsaugen, was der Trainer mir mitgegeben hat.
Mhm. Ihr hattet ja einen Sport, Psychologen bei der Nationalmannschaft immer dabei. Ja. Also Hans-Dieter Herrmann, ein ganz toller Mensch, ja, wenn ich das sagen darf. Also mit dem durfte ich auch schon arbeiten. Also wirklich ein sehr guter, empathischer Zuhörer. Ja. Was war seine Rolle bei dir? Hast du den in Anspruch genommen oder was hat der ausgelöst in der Mannschaft?
Also das kann ich auch nur wiederholen, dass er ein fantastischer Mensch ist. Und mir persönlich hat der auch wirklich oft geholfen, auch mit den ganzen Blockaden. Und als Stürmer hat man natürlich die eine oder andere Minute, die man kein Tor geschossen hat und die dann in Deutschland natürlich rauf und runter steht in den Zeitungen. Und das macht natürlich was mit einem. Aber ganz speziell war es ein Punkt, wo ich sage, ohne ihn wäre ich vielleicht nicht so schnell rausgekommen aus dem Loch. Das war 2005, wo meine Kinder geboren worden sind. In Bremen damals hatte ich überhaupt keine Lust auf Fußball. Also ich war der Letzte, der in der Kabine angekommen ist und mit der Erste, wo dann wieder weggefahren ist, weil ich dann zu Hause sein wollte und das war alles neu und emotional für mich. Und Gott sei Dank war es, glaube ich, eine Woche später war der Nationalmannschaft. Und dann bin ich mal zu ihm rein und habe ihm das alles erklärt und habe gesagt, ich habe mich immer so auf Fußball gefreut und ich habe das Gefühl, es ist jetzt alles weg. Und dann hat er mir natürlich das alles erklärt, was halt im Kopf freigesetzt wird etc., welche Übungen ich machen soll. Und dann hat es, glaube ich, 2 Wochen gedauert und dann hatte ich wieder so Lust auf Fußball und deswegen gibt's halt solche Leute, die das alles erklären können. Und er hat mir in der Zeit unheimlich geholfen und da bin ich sehr, sehr dankbar drum.
Noch einmal zur WM 2014. Du hast ja schon erzählt, dass du da schon etwas reifer warst, sagen wir es mal so. Überzeugter Ersatzspieler, kann man das sagen?
Ich glaube auch, dass jeder eine Rolle hatte. Also ich glaube, dass der Trainer das unheimlich gut gemacht hat. Also 2 Beispiele, wenn man sieht, Per Mertesacker hat ja die ersten Spiele gemacht, dann nicht mehr. Ich habe die ersten Spiele nicht gemacht und dann kam ich rein. Aber wie ich vorhin erwähnt habe, es hat im Training angefangen. Also das weiß ja bis heute keiner. Unsere Einheiten waren so intensiv und Spielersatztraining weiß ich noch, dass ich mit Jerome Boateng aneinander geraten bin, kurz vor einer Schlägerei, weil wir halt beide dieses Trainingsspiel gewinnen wollten. Und er hat mich 2-mal ganz böse umgegrätscht und dann gingen wir aufeinander los. Das wurde nie in die Zeitung gebracht und da sieht man mal, wie eingeschworen und jeder ein Ziel verfolgt hat. Aber wir sind da richtig aneinander geraten und wie gesagt, kurz vor einer Schlägerei. Aber dann haben wir uns ausgesprochen und wir verstehen uns bis heute immer noch sehr, sehr gut. Aber das ist halt einfach, das ist das, was ich mag, weil wir haben ein Ziel verfolgt. Wir wollten beide Weltmeister werden. Und dementsprechend muss man auch trainieren. Und wenn ich weiß, damals unsere B-Mannschaft in Anführungszeichen, wie die A-Mannschaft immer gefordert hat und es waren immer Unentschieden oder die B-Mannschaft hat die Spiele gewonnen. Das war gut für die A-Mannschaft, weil die musste immer im Training ans Limit gehen. Ja, und das, was ich gerade gesagt habe, doppelt besetzte Positionen. Der Kader ist unheimlich gut zusammengestellt worden. Genau deswegen, ja. Genau die Spieler, die dann noch im Training alles abrufen und nicht irgendwo eine Rolle einnehmen und froh sind, dass sie dabei sind, sondern auch alles einbringen, was sie können. Und vorhin habe ich es angedeutet, zwischen den Einheiten, natürlich ruht man sich aus und Ernährung ist alles bei der Nationalmannschaft fantastisch, auch mit der Wahl Campo Bahia, wo man wirklich Oasen geschaffen hat, wo man sich ausruhen konnte mit den Häusern, wo 5, 6 Spieler untergebracht waren, dann durften nach den Spielen die Frauen und die Kinder kommen, damit da Abwechslung war, Fernseher aufgebaut, ganz viele Spiele zusammengeschaut, auch über die Spiele, über die Spieler gesprochen, auf die wir vielleicht in Zukunft bei dem Turnier treffen können. Und das ist das, was ich halt so liebe an diesem Sport Fußball.
Also eine Fußballfamilie in Brasilien damals im besten Sinne. Ich sag den Zuhörern gerade mal, wo wir sind. Also du bist in München, ja. Und ich nicht. Ich bin in Spanien, aber wir sehen uns und hören uns, was mich sehr freut. Und stell dich kurz vor für vielleicht einige, die dich noch nicht so kennen, wie wir dich alle kennen. Also du bist in Polen geboren, dann mit einem Jahr mit deinen Eltern nach Frankreich gegangen und mit 8 dann nach Deutschland gekommen. Dein Papa war Profifußballer, also auch in Frankreich, deine Mama Handball-Nationalspielerin. Du hast dann bei der SG Blaubach-Diedelkopf angefangen, dann in Homburg gespielt, Kaiserslautern Amateure, dann bei den Profis Werder Bremen, Bayern, Lazio, Rom. 71 Tore in 137 Spielen, das ist Rekord. 16 Tore bei deinen Weltmeisterschaften geschossen, auch Rekord. 32 Tore für Deutschland gemacht als Ü30-Jähriger, noch ein Rekord. Weltmeister, deutscher Meister, Pokalsieger, Titel in Italien geholt und. Ich habe noch ganz viele Sachen ausgelassen, Miro, weil sonst wird die Vorstellung etwas zu lang. Was war deine beste Feier?
Ich glaube, das kann ich gar nicht sagen. Es war 2012, Polen-Ukraine, wo wir verloren haben. Das war die beste Feier.
Ich habe auch gehört, dass gerade bei deinem ersten Verein, also in Blaubach-Diedelkopf, so ein Aufstieg auch mal so richtig gefeiert worden ist.
Frisurentechnisch?
Nee, überhaupt so als Feier. Also, dass das einfach auch so in Erinnerung geblieben ist bei dir, dass es vielleicht auch die anderen großen Meisterfeiern so ein bisschen in den Schatten stellt, stimmt das?
Ja, also wir sind dreimal hintereinander aufgestiegen, das weiß ich. Und beim dritten Mal ging dann einer rum mit einem Rasierapparat und jeder hatte Haare auf 3 mm geschnitten, das weiß ich. Und ich habe dann zu Hause unten geklingelt und meine Eltern haben mir nicht aufgemacht, weil sie mich nicht erkannt haben. Also das war. Und ich weiß nicht, ob das die beste Feier ist. Aber,
ja, gut.
Aber 2012, an die kann ich mich erinnern. Ja,
ja, herrlich. Also gut, Miro mit 3 mm. Das ist, man muss auch Opfer bringen.
Nee, das will man nicht.
So eine, hast du die Fotos? Da bin ich sehr gespannt. Gibt's
die?
Nein,
gelöscht, verbrannt.
Ehrlich? Ja. Na gut, also wenn ich sie finde, ich stelle sie ins Netz. Auf jeden
nee,
Fall.
Niemals.
Dein Papa konnte das WM-Finale nicht mit ansehen, jedenfalls nicht bis zum Schluss. Warum nicht?
Ich glaube, beide nicht. Also die natürlich alle mitgefiebert, aber ich glaube, meine Schwester hat es mir erzählt, dass dann beide an die frische Luft gegangen sind und haben dann einen Spaziergang gemacht in verschiedene Richtungen. Das hat sie mir erzählt, ja.
Bist du auch so ein Fan mit Fähnchen und so dann vom Fernseher, wenn die Deutschen spielen oder mit einem Klose-Trikot an oder wie guckst du?
Weder noch. Also Fan ja. Und das ist schön, wenn Spieler spielen, mit denen man noch zusammengespielt hat und die natürlich in- und auswendig kennt. So wie jetzt zum Beispiel Toni Kroos, den ich vorhin erwähnt habe. Ja, einfach ein Fan, der mitfiebert. Ja, der Spaß hat, Fußball im Fernsehen zu schauen und auch im Stadion zu schauen. Und der da mitfiebert. Und ich war jetzt auch schon bei ein paar Länderspielen auch im Biergarten gewesen und habe auf einer großen Leinwand geschaut, um mal die Stimmung von den Fans mitzubekommen, weil ich das ja nie erleben durfte. Sondern war immer einer, der in der Leinwand dann war. Und das ist natürlich dann auch schön.
Und wie ist das so?
Schön.
Wenn du dann mittendrin bist?
Nein, wirklich schön. Also das muss man wirklich sagen. Also Biergarten, war natürlich schönes Wetter, war wirklich voll und da kriegst du ja hautnah alles mit. Also da Fehlpass, da der kann gar nichts. Ja, bis dann wieder ein Tor geschossen wird, 5 Minuten später der gleiche Spieler, der ist natürlich dann Weltklasse. Und ja, das ist halt auch schön. Das sind halt natürlich Emotionen.
Du bist also richtig zum Fußballschauen gekommen. Das wundert mich ja fast. Deine Söhne kicken ja auch, Zwillinge. Mhm. Kannst du dir das in Ruhe anschauen?
Ja, ich hatte ja dieses Jahr die Möglichkeit, ein paar Spiele zu sehen und entwickeln sich gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich war ja auch ein Spätzünder und ich hoffe, dass natürlich bei denen auch das irgendwann mal zündet. Aber es geht in die richtige Richtung, ja. Aber momentan haben sie natürlich Stress mit der Schule, weil sie da Abi schreiben, Fachabi und dann gehen sie jetzt raus aus der A-Jugend und ins Erwachsenenfußball.
Was ist dein Plan mit deinen Söhnen? Oder hast du keinen? Müssen sie das alles oder sollen sie das alles selber machen? Die spielen mal 60?
Ja, nicht wirklich ein Plan. Also man liegt ja alles an ihnen. Also ich bin jetzt überhaupt keiner, der Druck macht, habe ich auch von meinen Eltern nie bekommen, Druck, also gar nicht. Den habe ich mir immer selbst gemacht und genauso ist es bei denen. Also natürlich reden wir über Spiele, was sie hätte besser machen können und was mir aufgefallen ist, aber mehr auch nicht. Also das ist so bei uns. Also das es fällt mir manchmal schwer, manchmal wollen die es gar nicht, sondern verschwinden dann gleich im Zimmer oder jetzt mittlerweile fahren sie ja selbst Auto, wo ich sie noch abgeholt habe, hätten wir das eine oder andere besprechen können. Auf Auswärtsfahrten gab es ja noch die Möglichkeit. Aber da habe ich ein ganz gutes Gefühl entwickelt, wann man Zutritt bekommt in einer ruhigen Minute und das vielleicht dann nochmal aufgreifen kann.
Aber wenn die Söhne von Miro Klose Fußball spielen, ist ja auch nicht so ganz einfach für die, oder?
Nein, es ist auch nicht einfach, aber du kennst sie ja nicht. Also wenn du die Reden hörst, dann sind das halt überhaupt keine Fußstapfen, wo sie eintreten müssen, weil so gut war ich dann doch nicht. Und so reden die meine.
Ehrlich?
Meine so, ja.
Okay.
Ja, ja, also ich glaube, die sehen sich so ein bisschen unter, also der eine zumindest, sieht sich so ein bisschen unter Messi. Stuft er sich ein.
Mhm. Und da sagst du dann aber auch nicht?
Nee, gar nicht. Null. Nee,
gar nicht.
Das bringt nichts.
Ja, gut. Dann waren deine Eltern streng, Miro?
Ja. Also das schon. Jetzt nicht streng auf Fußball bezogen, sondern streng, was das alles halt mit Schule war und zu Hause und einen auf krank machen und etc. Also. Das gab es nicht.
Also du musstest ja auch eine Lehre machen. Da haben deine Eltern ja großen Wert drauf gelegt, glaube ich.
Ja.
Und musstest dir alles selbst erarbeiten? War das ein Vorteil?
Also ich glaube, man lernt ganz früh schwimmen, wenn man ins Wasser gestupst wird. Und das war damals so. Die Eltern wollten unbedingt, weil mich der nächstgrößere Verein wie jetzt FC 08 Homburg für die zweite Mannschaft angefragt hat. Und die haben gesagt, nee, erst eine Lehre machen. Und dann habe ich Zimmererausbildung gemacht, 3 Jahre gelernt, dann fast ein Dreivierteljahr als Geselle gearbeitet und erst dann durfte ich wechseln in die zweite Mannschaft vom FC 08 Homburg und für mich war das eine unheimlich lehrreiche Zeit. Also das ist das, was ich dort alles erlebt habe, was wirklich harte Arbeit ist und täglich aufstehen um 4:15, also das hat mich schon geprägt, also das geht bis heute so, ja.
Und wenn du jetzt siehst, welche Möglichkeiten deine Söhne haben, wofür sie ja nichts können, weil ihr ja also als Eltern so erfolgreich seid, wie ihr seid, würdest du sagen, dass da dann ein bisschen was fehlt, was sie sich selber erarbeiten müssen? Also im Gegensatz zu dir früher?
Ja. Also das ist ja Generation Z. Da kann man sich das ein oder andere im Internet mal anschauen. Da ist halt, ich sag mal, wenig tun und viel Geld verdienen. Ja, das ist halt, die Generation ist natürlich ein bisschen schwieriger jetzt. Ja, das ist ja auch bekannt und da fallen meine, sind da mittendrin mit dem 2,5er Jahrgang. Und momentan geht's halt absolut in diese Richtung. Aber irgendwann sage ich immer, klingelt der Wecker und dann wacht man auf, weil dann ist man in der Realität angelangt.
Also du hast in der Kabine auch die Wäsche sortiert, damit die gewaschen haben, es einfacher haben. Also in was auch immer, weiß, schwarz. Sagt das alles über dich aus? Oder viel?
Es war keine Mehrarbeit für mich. Also ich hatte irgendwann mal bei der Nationalmannschaft angefangen und bei Bayern war es ja auch so, dass natürlich Franck Ribéry und ein paar andere Spieler natürlich sich dann immer einen Spaß gemacht haben, wenn sie Trainingsspiel gewonnen haben, die Stutzen zusammen zu rollen und dann auf andere Spieler, die verloren haben, dann auf die andere Seite zu schmeißen. Und das war halt nie meins. Also bei Nationalmannschaft mit damals Manni Drexler und Thomas May, das war einfach in mir drin und ich habe das halt gerne gemacht, weil es halt für mich, wenn ich meine Socken, Hose etc. ausziehe, ist es für mich leicht gewesen, dass ich es in die Mitte schmeiße und dann halt auch sortiere. Und das war für mich damals normal gewesen und irgendwann haben das andere Spieler dann auch gesehen und haben es dann genauso gemacht. Das war dann einfach schön, weil man denen natürlich die Arbeit erleichtern konnte. Das ist halt Punkt 1 und damals sind wir ja noch zusammen mit dem Bus zurückgefahren, jetzt hat ja jeder seinen eigenen Bus und eigenen Transporter. Da kann die Mannschaft ja schon wegfahren, genauso wie mit den Spielern, die halt im Doping sind. Da haben die einen eigenen Fahrer, der sie dann wieder entweder zurück ins Hotel oder zum Flughafen bringt oder dementsprechend nach Hause. Früher sind wir alle mit einem Bus gefahren. Ja, und dann wenn der Zeugwart natürlich halbe Stunde mehr zu tun hat, dann müssen wir halbe Stunde im Bus warten. Und das waren halt so meine Gedanken, dass man denen das natürlich auch erleichtern kann, weil wir dann früher zurückkommen.
Wer war dein bester Trainer?
Also ich hatte nie den Top-Trainer, wo ich dann sage, fachlich, menschlich, was Taktik etc. angeht, war das ganze Paket gut, sondern hatte eher so, ich sag mal, fachlich war es sicherlich Van Gaal, der natürlich menschlich ganz weit hinten war bei mir. Und dann kam Yogi, Hansi mit dem Team bei Yogi, dann Pioli bei Lazio, der echt ein gutes Paket hatte, angefangen mit Otto Rehhagel in Kaiserslautern, der wirklich ganz viele einfache Sachen gemacht hat und sich sehr viel Zeit für mich genommen hat. Dann mit Thomas Schaaf, der mir das Offensivspiel beigebracht hat und Pressing etc. Und waren viele, wo ich sage, ich habe mir viel abgeschaut und vieles mitgenommen. Also Inzaghi, mein letzter Trainer bei Lazio, die letzten 3 Monate, dann weiß man ja, was er mit Lazio alles erreicht hat, jetzt bei Inter Mailand, kurz vor der Meisterschaft. Also waren schon wirklich gute Trainer dabei. Aber leider habe ich natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, in Pep oder in Ancelotti oder in Jürgen Klopp als Trainer zu haben.
Menschlich ganz weit hinten, Van Gaal heißt was genau?
Ja, also es war schwierig. Also wir haben überhaupt keinen Draht zueinander gefunden. Der Mario hat es ja erwähnt, der Mario Gomez im Podcast, dass er kein Zehner war. Und ich war genauso kein Zehner, aber ich musste immer Zehner spielen. Und weil er mich als Zehner gesehen hatte und ich war alles andere als ein Zehner. Natürlich habe ich den ein oder anderen Assist in meiner Karriere auch gegeben, aber war kein Zehner, weil der Weg zum Tor einfach viel, viel zu weit war. Und ich war ja kein laufintensiver Spieler, also ich war sehr schnell, war aber nicht ausdauernd. Also deswegen war eine Mittelfeldrolle für mich ganz, ganz schlecht. Aber er hat mich so gesehen und mich dann auch so trainieren lassen. Und ja, wir haben ganz wenig miteinander kommuniziert und eine lehrreiche Zeit, weil ich sehr viel auf der Bank saß und wenig Einsätze hatte und wenn, dann nur kurze Einsätze. Aber eine sehr lehrreiche Zeit, weil ich da jetzt sehr viel mitgenommen habe damals als Spieler und es mir jetzt unheimlich viel bringt in der Position als Trainer, weil ich natürlich dann auch Spieler habe, die diese Rolle dann als Reservist einnehmen.
Also wir sind ja auch Kollegen, Miro, und stehen ab und zu zusammen nebeneinander auf dem Feld und du erklärst nochmal deine Stürmer-Expertise und auch deine Expertise zu verschiedenen Vereinen und Spielern. Und ich finde, du bist, was ich eben schon gesagt habe, ein sehr respektvoller, höflicher, umgänglicher, sehr offener Mensch, der zuhört, der gute Dinge beisteuert zu einer Diskussion oder zu einer bestimmten Begebenheit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es einen Trainer gibt, der keinen Draht zu dir aufbauen kann.
Doch, gab es das war, glaube ich, mit der Einzige. Natürlich, jeder kennt die Situation etc. und Erfolge geben natürlich dann auch recht. Und ich weiß, wie wir gekämpft haben die ersten 3 Monate, weil gar nichts zustande kam auf dem Platz und jeder Schwierigkeit hatte, das zu verstehen und das umzusetzen. Aber dann hat es irgendwann mal Klick gemacht und viele Spieler haben es halt begriffen. Und dann haben wir den Ballbesitzfußball gespielt, den Van Gaal sehen wollte und der natürlich ihn als Person dann auch prägt, diese Dominanz. Aber es war nicht einfach zu lernen. Ja, aber es gibt solche, also ich bin da jetzt überhaupt nicht nachtragend, sondern wie ich vorher gesagt habe, für mich eine sehr lehrreiche Zeit. Ja. Mhm. Es gibt ja solche, dass man keinen Draht zueinander entwickeln kann, obwohl ich ja auch gesagt habe, fachlich war es einer der Besten, den ich hatte.
Gemeine Frage jetzt, Miro, dein schlechtester Mitspieler?
Schlechtester Mitspieler? Ich glaube bei Lazio. Da ist der ein oder andere rumgelaufen, wo ich mich wirklich maßlos geärgert habe. Und wenn wir dann im 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 spielen und er dann bei mir in der Mannschaft war, dann war quasi mein Spiel auch schon zu Ende, weil ich mich so reingesteigert habe, was er alles falsch macht und was er alles nicht kann. Und dann habe ich meine Leistung auch verloren.
Also ich kann den Zuhörern auch sagen, wir haben einmal zusammen Fußball gespielt auf dem Gelände von 1860 München. Du willst unbedingt gewinnen. Wir haben mal zusammen Paddle gespielt. Du willst unbedingt gewinnen. Und du bist nicht immer ganz happy, wenn jemand nicht das leistet, was du von ihm erwartest, sagen wir es mal so.
Ja, aber, leider.
Ja, aber ist ja...
Kann man ja meine Söhne mal fragen.
machen wir gerne. Also wenn die einen Podcast wollen, sind herzlich willkommen. Ja. Wir haben ja ein paar Rubriken. Deine erste Elf, wenn du heute aufstellen würdest, wie würdest du aufstellen?
Also ich würde schon sagen, dass es in diese Richtung geht, wie sie gegen Frankreich und Holland gespielt haben. Also natürlich hat der ein oder andere gefehlt. Also ich sehe auch Leroy absolut in unserer Mannschaft. Aber das war erfrischend, das war hungrig, das war angriffslustig, das war alles das, was ich auch als Fan und als Trainer sehen möchte, dass die das so umsetzen. Ja, Euphorie war alles da, nur, und das muss man auch wissen, es waren Freundschaftsspiele. Ja. Und das ist halt bei einer EM, vor allem zu Hause, wenn man performen muss, ist das immer noch ein bisschen was anderes. Aber die Mannschaft, die würde ich jetzt nicht groß ändern. Also die hat mir da schon gefallen. Also mit Manu im Tor und dementsprechend die Abwehr, Toni mit Ilkay, auch Jo rechts, gefällt mir, wenn man vorne einen hat, der die Kisten machen kann, weil er dementsprechend auch flanken kann, hat eine absolute Gabe zu flanken, Jo Kimmich, und das ist alles vielversprechend.
Füllkrug oder Havertz?
Also ich hatte ja Füllkrug mal, ich glaube 2019 mal erwähnt, weil ich ihn Fußball spielen gesehen habe, da war er, glaube ich, noch damals bei Hannover, dass er mir richtig gut gefällt. Auch so ein bisschen wieder so ein Brechertyp, so ein Vollstrecker im 16er ist. Und ich habe, ganz ehrlich, hätte ich Havertz nicht ganz weit nach vorne gemacht, aber habe ein paar Spiele von Arsenal gesehen und jetzt auch von Nationalmannschaft. Ich muss sagen, dass er das richtig gut macht, dass der schwer zu greifen ist, weil er sich in viele Räume bewegt, aber dann trotzdem da ist, wenn der Ball von außen durchkommt, ja, dass er auch mal im 16er ist, mal um den 16er rum, weil er auch von außerhalb gut schießen kann und auch ein gutes Timing hat, in richtigen Momenten in die Box reinzugehen, Tiefenläufe zu machen und kann Tore auch vorbereiten, selbst Tore erzielen. Also das hätte ich nicht so gedacht, dass der das so gut umsetzen kann.
Das ist jetzt deine sehr interessante Stürmerperspektive. Also lebt denn diese Nummer 9 noch, die wir kennen? Du hast ja von Tugenden gesprochen, also der Gomez und der Klose. Ja. Das wäre dann ja eher ein Füllkrug und kein Havertz, oder?
Ja, das Paket ist ja richtig. Und ich bin ja immer so ein Fan von dem vorletzten Ball. Ja, weil wir waren ja Stürmer und wir wissen, wie wichtig es ist, auch die Bälle dann dementsprechend zu bekommen und mit welchen Mitspielern ich dann auch mitspielen durfte und dann auch bedient worden bin. Und das ist auch das Schöne. Deswegen bin ich auch als Trainer so gerne auf dem Platz und bilde dann auch die Spieler aus, dementsprechend auch Qualität halt auch an Flanken, an Pässen, an getimten Bällen, ja, richtigen Fuß anspielen und die richtige Stärke auch von dem Stürmer bespielen. Deswegen bin ich ja, wie gesagt, Fan davon. Ja, und das alles halt dann auch umzusetzen.
Volker Struth war unser letzter Gast im Podcast. Mhm. Und wir bitten den Gast, der immer eine Frage an den nächsten Gast zu stellen. Oh. Das war eine Frage von ihm. Wo ist dein Nachfolger?
Ich bin viel unterwegs und schaue wirklich viel Fußball und viele Stürmer, und ich habe wirklich viele ganz, ganz interessante junge Stürmer gesehen, und vielleicht ist es gut, wenn ich sage, dass Deutschland nicht bange sein sollte, was die Stürmer angeht, weil ich habe gesehen, dass da was nachkommt. Nur das Problem ist, wir brauchen natürlich auch Trainer, die dementsprechend auch auf dem Platz arbeiten wollen, weil ich kenne viele Vereine und da bringt es nichts, dass man Aufpasser hat und der passt auf den auf und der bringt den Trainer nochmal weiter, sondern wir brauchen Trainer, die mal Fußball gespielt haben, was meine Meinung ist und dementsprechend auch die Trainerscheine machen und dann auch den Jungs sich die Zeit nehmen, auf dem Platz zu stehen. Ja, weil das wird, glaube ich, immer weniger auf dem Platz gestanden und trainiert. Alles, was die Wiederholungen etc. Angeht, Stärken-Schwächen-Profil zu erstellen. Und da würde ich mir wünschen, dass halt viele Ex-Kollegen, die aufgehört haben, dann dementsprechend auch die Trainerscheine machen und Lust dazu entwickeln, dann auf dem Platz zu stehen. Und für mir macht es unheimlich viel Spaß. Also ich muss es wirklich sagen, ich habe es herausgefunden für mich, dass genau das ist, was ich möchte, auch in Zukunft machen möchte, weil ich persönlich was spüre, dass ich gerne hätte und den Spielern, die nachkommen, auch gerne die Möglichkeit geben würde, auch solche Karriere, wie ich sie hatte, zu erleben, weil es gibt nichts Schöneres, wenn man Fußball spielen kann und sein Hobby zum Beruf machen kann, mit allem, was dazu gehört. Und das jemandem zu ermöglichen, das spüre ich, den Drang spüre ich in mir. Und deswegen war es für mich das Beste, was mir passieren konnte, mit den ganzen Ausbildungen und dann das Gefühl, so glücklich zu sein wie als Fußballer auf dem Platz, jetzt genauso als Trainer. Und da bin ich sehr glücklich und macht mich auch ein Stück weit stolz.
Du hast eben schon erwähnt, du hast Musiala mit ausgebildet. Du hattest ihn als Bayern-Trainer in der Jugend. Hast du das genau mit ihm gemacht, was du uns gerade beschrieben hast? Wiederholungen, oft mit ihm auf dem Platz gesprochen und so weiter?
Ja, also am besten ist, man muss ja den Spieler mal selbst fragen, wie er es empfunden hat. Weil natürlich, wir haben das gemacht und wir haben ein Stärken-Schwächen-Profil erstellt und an dem ersten Kontakt gearbeitet und Kopfballspiel, Kopfball-Timing und gegen den Ball zu arbeiten, weil das ist ja nicht so gewohnt gewesen und auch an seinem Körper zu arbeiten, stabil zu werden und dementsprechend auch aktiver auf dem Platz zu sein. Und das war meine Sache, wo ich entdeckt habe. Und genauso viele andere Trainer, die ihn dann später hatten, ihn dann mit ausgebildet haben, bis dann irgendwann der Hermann Gerland, der Tiger, bei uns im Spiel war, weil ich gesagt habe, also ich habe da einen, den solltest du dir unbedingt mal anschauen. Und dann kam er und dementsprechend ist er dann auch zu Hansi gegangen und hat das dann weitergetragen und dann hat das seinen Weg genommen und über die U19, U23 dementsprechend war der dann recht schnell bei der ersten Mannschaft und ich bin froh, dass ich dann auch Teil des Trainerstabs wurde bei Hansi und wir dann natürlich weitergearbeitet haben an den Sachen. Und wenn ich ihn jetzt Fußball spielen sehe und ich sehe, wie er die Bälle an- und mitnehmen kann, das glaubt man ja nicht, dass er das nicht so gut konnte. Ne? Und das ist das, was ich auch so ein bisschen vorhin erwähnt habe, dass man viele Sachen, wenn man gewisses Talent hat und man braucht einen Körper dazu, um Hochleistungssport zu betreiben. Und wenn man gewisses Talent hat, kann man sich viele Sachen selbst erarbeiten. Und ich weiß es auch an mir, dass ich sag mal, 50% Talent hatte und 50% Einstellung und dann auch dementsprechend so weit gekommen bin. Und das geht, ja, wenn man das möchte. Und da braucht man natürlich den Spieler auch dazu und dass der Spieler auch dementsprechend das Umfeld auch hat und bekommt, um dann dementsprechend Profi zu werden.
Ist die Verlängerung von Julian Nagelsmann beim DFB eine super Nachricht für die Mannschaft und den DFB?
Ja, ich glaube schon. Also ich kenne ihn nicht persönlich. Ich kann nur die Arbeit von ihm beurteilen und diese Entwicklung von ihm. Und das Wichtigste ist, bin ja noch mit ein paar Spielern in Kontakt, den Draht, den er halt zu den Spielern hat, ja, dass er die Sprache der Spieler sprechen kann und das ist das, was natürlich auch zählt, ja, zu dem ganzen Taktik und was man alles drauf hat. muss man die Spieler auch mitnehmen. Und vor allem, wenn das jüngere Spieler sind, wenn das so eine Generation ist, die man dann auch begeistern kann. Und das haben ja die beiden letzten Länderspieler auch gezeigt, dass er es absolut kann.
Er ist erst Mitte 30. Mhm. Da muss man schon auch eine Persönlichkeit haben, die dazu passt, ne, zu so einem großen Verband, so einer großen Mannschaft.
Ja, Mitte 30 und ich glaube auch, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, aber wenn ich jetzt lügen müsste, 10, 12, 15 Jahre Trainer, kann das hinhauen mit vorher U19 Hoffenheim?
Ja, der ist ja im Nachwuchs schon mit Zetteln rumgelaufen und hat den Trainern Verbesserungsvorschläge gemacht und so.
Also dementsprechend auch Erfahrung als Trainer. Ja, also das ist sicherlich von Vorteil.
Wir kommen mal zu den vielen Schlagzeilen, Miro, die man so mitgemacht hat. Hast du eine im Kopf, wo du sagst, boah, das hat mir echt zu schaffen gemacht?
Ja, ich glaube 2004, ich glaube gegen Lettland war das bei der Euro. Im letzten Gruppenspiel kommt eine Flanke rein, Spieler springt vor mir hoch, ein Abwehrspieler, ich sehe den Ball recht spät. Und köpft den, ich glaube, 2-3 Meter am Tor vorbei. Ich glaube, das wäre ein Unentschieden gewesen, das halt gereicht hätte, um weiterzukommen. Und natürlich hat die eine oder andere Zeitung dann ein Bild gepostet, wo der Ball natürlich auf meinem Kopf ist. Dann, wo er als nächstes aufgekommen ist und hingeflogen ist. Und dementsprechend hatte ich nur noch den Torwart vor mir. Und war da, glaube ich, Depp der Nation. Also das kann ich mich, glaube ich, ganz gut erinnern. Aber sowas macht dich dann auch nur stärker, ja, dass du halt Sachen findest, wie du bei dir bleiben kannst, ja, und Wege finden, wie du halt aus den ganzen Löchern alleine wieder rauskrabbeln kannst. Und das wurde zu meiner Stärke.
Die Bild hatte ich ja mal zur Zwiebel gemacht. Titel war Pizza Quattro Gegentore. Das war ein 1-4 gegen Italien.
Das war vor der WM 2-6, kann er sagen.
Ja, genau.
Das Thema hatte ich letzte Mal mit irgendeinem Spieler, wo wir telefoniert haben, der aber auch da dabei war. Ich weiß gar nicht, wer es war. Also es war schon einfallsreich und auch ziemlich witzig. Also natürlich nicht gleich nach dem Spiel, was natürlich ein Debakel war. Wir aber dann gegen den späteren Weltmeister natürlich... hat sich das alles noch ein bisschen relativiert und gegen die haben wir dann im Halbfinale in Dortmund verloren. Aber die Schlagzeile war schon extrem. Also da waren wir alles, was auf einer Pizza sein kann, von Knoblauch, Zwiebel, Spargel, Kartoffeln. Wir waren auch schon Bratwürste, da weiß ich. Da waren wir auch auf so einer Bratwurst drauf, oben so ein Kopf. Und da waren natürlich auch Spieler.
Kartoffelfrings kann ich ja nochmal, Spargelpoldi, Salami Ballack, Zwiebelklose.
Das war die
zwei. Thunfisch Deißler, Mozzarella Friedrich, also jeder hatte so seinen.
Ja, nicht nur, dass wir dann entweder eine Frucht oder Gemüse waren, sondern was dann dahinter stand bei einer Zwiebelklose, einfach nur zum Heulen. Das, was dahinter stand, war viel witziger. Und bei den Bratwürsten, da gab es den einen oder anderen Spieler, der, wo dann drin stand, er hätte lieber einen Grillabend machen sollen. Bei der Bratwurst.
Drei Fragen, die dir am häufigsten gestellt werden, Miro. Welche sind das? Also jetzt, wann wirst du Trainer?
Ja, am liebsten so schnell wie möglich, aber das ist ja kein Wunschkonzert.
Welches Team, wenn du dir eins aussuchen könntest?
Ich nehme alles. Also auch alles meine ich mit dem, dass man sich das ja eh nicht aussuchen kann. Ja, das ist halt das perfekte Verein gibt es ja nicht. Ja? Perfekte Mannschaft gibt es nicht. Also es kommt immer mal drauf an, welche Phase man übernimmt. Anfang der Saison hat man eine Vorbereitung, kann man dementsprechend ein paar Sachen mit der Mannschaft durchgehen, Philosophie entwickeln, hat man die Zeit. Es ist mitten der Saison, ist eine Transferperiode, also das ist halt immer unterschiedlich. Ja, was ist an Mannschaft, an Spielermaterial da?
Also sprachlich bist du ja topfit, also als Trainer auch, als Mensch auch. Also du warst ja im Alltag, also du sprichst Deutsch, Polnisch, Englisch, Italienisch, also da kann alles auf dich zukommen. Ja. Es gab ja immer mal so eine Idee, wenn es jetzt mit Tuchel am Ende doch nicht geklappt hätte, dann kommt der Gerland zurück und Klose an seiner Seite. Ist das charmant?
Ich habe es auch nur gelesen. Wurde viel drauf angesprochen. Also charmant, ja. wär schön gewesen, ja. Mit Hermann Gerland.
Ist Fußball in Italien anders? Und weil Luca Toni gerade erwähnt worden ist, war das ein guter Lehrer in die Richtung schon?
Ja. Luca Toni war unglaublich. War jetzt vor 2 Tagen mit ihm, habe in Mailand was gedreht mit ihm. Also ich so viel gelacht. Ja, also es war besonders mit ihm. Ich glaube, die ersten 3 Monate waren wir zusammen im Hotel gewesen mit Frank Ribéry und da haben wir uns auch die Tage unterhalten. Ich wollte immer 18:30, 19 Uhr zu Abend essen, Frank um 20:30 und Luca Toni um 10. Also dementsprechend war es halt immer schwierig, dass wir zusammen essen. Also das war jeder war es halt anders gewohnt. Aber das Italienische, also ich glaube, dass er nur ganz wenig Deutsch spricht, Luca, bis heute. Aber der hat dann schon in Bayern und ich durfte ja 5 Jahre bei Lazio spielen und habe dann natürlich die Leute, die Mentalität und das alles halt kennenlernen dürfen und ich lebe das bis heute. Also ich bin so viel lockerer geworden durch diese Zeit in Italien und im Nachhinein habe ich das erst verstanden, wie Luca Toni drauf war und warum der so war. Ich dachte, dass das halt viel gespielt ist und immer locker und so. Das kann doch nicht sein. Man kann doch nicht immer lachen und morgens in die Kabine kommen und lachen und die Kabine verlassen und lachen und so. Das gibt's doch nicht. Aber das habe ich halt in Italien. Das ist halt eine Gabe, dass man Fußball spielen darf, ein Privileg, dass man in einem bestimmten Verein spielen kann und jeden Tag aufstehen kann und Fußball spielen und das reicht denen. Ja, das reicht. Die können dann eine Pasta dann noch essen und dann sind die glücklichsten Menschen der Welt und das ist das, was ich dann auch gelernt habe, weil man braucht auch nicht viel, um glücklich zu sein. Das ist halt einfach so und wenn man das halt alles runterbricht, dann weiß man, dass es auch dann so ist. Ja? Wenn man was auf dem Tisch stehen kann und Hobby zum Beruf machen kann und dementsprechend sich ausbauen kann im Training, dann ist man auch glücklich. Und ja, diese 5 Jahre in Italien bei Lazio Rom waren fantastisch.
Also was mit der ganzen Familie da logischerweise, deine Kinder sind da eingeschult worden. Ja. Und abends vorm Spiel war auch mal ein Gläschen Wein erlaubt, das war alles neu.
Ja, das war alles neu. Also das war unglaublich. Ich habe es natürlich dann auch schon gehört, dass das halt so ist, aber wenn man es dann tatsächlich miterlebt, dass dann am Abend, beim Abendessen vor dem Spiel, dass der Physio dann durchgeht und sagt Rotwein oder Weißwein oder dann trinkt man ein Gläschen und wir hatten den einen oder anderen Spieler, der natürlich zu ihm gesagt hat, lass die Flasche gleich stehen, da muss nicht 2-mal laufen. Also das habe ich alles dort erlebt und ja, letztendlich haben wir trotzdem performen können am nächsten Tag.
Ja, ich glaube, die Lockerheit und der Kopf, wenn das und natürlich die Physis, wenn das in der Balance ist, dass das, ich glaube, ein Glas Rotwein kann da gar nicht schaden. Also ja. Nee, wir wollen jetzt nicht zum Alkoholtrinken auffordern, aber ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Du hast ja so viele Rekorde eingesammelt und hattest du eine fantastische Stellung auch in der Nationalmannschaft. Bekommt man immer das schönste Zimmer dann, wenn man die meisten Länderspiele hat oder wie geht das?
Also, ob das Schönste ist, weiß ich nicht. Es war relativ groß dann immer und man hat sich das natürlich dann irgendwo auch erarbeitet, aber das war jetzt nicht wirklich wichtig für mich. Also war zwar immer wieder schön, aber Hauptsache stand ein Bett drin und die Wege waren kurz. Das war mir immer wichtig.
Und du konntest gut schlafen. Ja? Das war ja dir immer wichtig, das hast du eben erzählt.
Ja, ich war recht früh und wenn ich dann weg vom Schuss war und dann mir dementsprechend auch Zimmer weg vom Fahrstuhl reservieren konnte oder die Leute gebeten haben, da bisschen weiter weg vom Schuss zu sein, das war immer ganz gut, dass ich die Spieler nicht gehört habe, die dann abends auf die Zimmer gehen, weil die nicht wirklich immer die Tür leise hinter sich zugemacht haben.
Können wir als Deutsche oder Deutschland die Menschen begeistern, die zu uns kommen, so wie es uns 2006 gelungen ist?
Ich glaube schon, dass wir begeistern können. Also für mich ist immer weniger wichtig, Wörter, Sachen zu sagen oder dementsprechend ist mir viel wichtiger, Sachen zu zeigen oder vorzuleben, weil ich glaube, dass man das dann besser dann verstehen kann. Ja. Deutschland hat super schöne Städte und Stadien, und ich durfte in der Botschaft, in der deutschen Botschaft in Rom, einen Vortrag haben und über die Euro dann so ein bisschen einen Vortrag zu bekommen in den Stadien, was da alles geplant ist und Public Viewings und wo das alles ist. Also ich habe da Bilder gesehen mit dem riesengroßen Fußballtor irgendwo in der Stadt, und da habe ich schon richtig Lust bekommen auf die Euro. Und ich glaube, dass alle, egal wo sie herkommen, dass wir da gemeinsam eine schöne Zeit erleben werden in Deutschland und dementsprechend auch Fußball geboten bekommen. Und ja, die Highlights in Deutschland, wenn man zwischen den Spielen mal Zeit hat, sollte man sich natürlich das auch die Zeit nehmen, dementsprechend sich ein bisschen was anzuschauen.
Haben wir diese Tugenden noch, die du ganz am Anfang angesprochen hast? Die, Matthias Sammer sagt immer, die Grundlagen?
Ja, also es kommen ja nicht immer zum Vorschein vielleicht, aber man hat sie drin. Aber jeder Spieler ist natürlich auch anders, deswegen braucht man dann auch eine gute Mischung. Und das schafft der aktuelle Bundestrainer ganz gut, die Sachen zu erkennen und dann dementsprechend umzustellen und auch mit Toni Kroos diesen Anker in unserem Spiel zu haben.
Hat Toni dich vorher eigentlich angerufen, dass du ihn so viel loben sollst in dem Podcast jetzt?
Nee. Gut, wir haben zwar jetzt vor kurzem Kontakt gehabt, aber nee, nicht wirklich. Also man, das ist ja einer, mit dem ich wirklich eng bin und wir uns öfters hören. Ich durfte ihn ja miterleben, wo er noch 17 war bei Bayern. Und dementsprechend, wenn man dann irgendwann mal zusammen Weltmeister wird, das schweißt dann zusammen und dann braucht man nicht viele, viele Wörter.
Aber dass sie den haben gehen lassen damals, ne? Finde ich jetzt immer noch im Nachhinein noch mehr als sonst. Ne?
Ja, gut, aber das, wenn man weiß, dass er vorher links außen gespielt hat, wenn man sich jetzt mal die links und rechts außen anschaut, was die für Stärken und Schwächen haben. Also ich weiß nicht, ob Toni auch diese Stärke hat, da mal im 1 gegen 1 außen mit seiner Geschwindigkeit und dann zu flanken. Also ich weiß nicht, dann wurde irgendwann mal von dem Trainer dann in die Mitte gezogen und dann hat er sich dann auch entwickelt. Gott sei Dank so, weil es gab natürlich auch Trainer, die schon draußen abgewunken haben, weil er wieder Bälle verloren hat. Und es war halt Toni und ich habe unheimlich gerne mit ihm zusammengespielt.
Ja, es ist ja auch ein super Mix, finde ich. Ne? Also wenn du jetzt mit Ilkay Gündoğan und Toni Kroos und vielleicht auch im Andrich so ein bisschen als Abräumer mit so einem Wirtz und Musiala und so einem Sané, das ist, also ich bin da super gespannt. Ja. Buffon 2006, ich glaube, der hat dir doch gesagt, irgendwie mal im Spielertunnel, Deutschland hätte ihm so gut gefallen und er war fast schon überrascht, dass es so schön ist.
Nächsten Urlaub macht er da.
Genau, hat er das gemacht, weißt du das?
Ja. Das war, wo wir Lazio Juve zusammengespielt haben. Das war im Spielertunnel, also wo ich dann in Italien gespielt habe. Wir hatten Dopingprobe dann zusammen und dann hat er das erzählt, ja. Das ist halt der nächste Urlaub, ein Jahr später wollte er Urlaub in Deutschland machen, weil nur Sonnenschein war. Dann habe ich gesagt, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
Du bist doch Botschafter, deutscher Botschafter quasi. Also dass ein Italiener sagt, er macht in Deutschland Urlaub.
Genau.
Herrlich, schöne Geschichte in jedem Fall. Noch ein bisschen was Privates, Miro. Also du angelst ja leidenschaftlich gerne.
Ja.
Unser Kollege und Experte bei Prime, Patrick Uwomojela, angelt auch sehr gerne. Ich weiß nicht, gibt's da so eine kleine Competition, wer erfolgreicher ist, wer den größten Hecht schon rausgeholt hat? Wie muss ich mir das vorstellen? Also du badest den Köder so ein bisschen, hörst dabei Konferenz im Radio oder guckst du auf dem Handy und dann wartest du, bis was anbeißt?
Es kommt drauf an, wo ich hingehe. Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich die letzten 1,5 Jahre, fast 2 Jahre nicht mehr geangelt habe, weil ich die Zeit nicht mehr gefunden habe. Aber wenn ich gehe, und dann angle ich ganz gerne auf Raubfisch. Also entweder in Flüssen oder Seen, habe ja überall meine Karten. Aber Competition mit Uwomojela, also ich könnte mich jetzt da nicht dran erinnern, dass er mir da irgendwas vorgeschlagen hat. Wir wollten mal zusammen angeln gehen, aber das ist natürlich immer schwierig, da eine gemeinsame Zeit zu finden, wo wir dann beide können. Und ich weiß auch gar nicht, wo er überall angelt, aber wir haben uns Bilder hin und her geschickt und ja, das weiß ich, dass er mir mal, glaube ich, ein Bild vom Barsch geschickt hat, das damals sein größter war. Aber ich habe schon gute Fische geangelt, also das muss ich schon sagen.
Also 1-0 für Miro Klose sozusagen.
Waren schon ein paar Monster dabei.
Ja. Okay, wir werden euch da nochmal zusammenbringen. Nochmal einen Satz auch zum 1. FC Kaiserslautern. Pokalfinale jetzt in Berlin. Fieberst du mit?
Ja, natürlich, wenn man da Fußball gespielt hat, ist es auch normal, dass man den Verein auch begleitet. Und man fiebert natürlich mit und freut sich, dass die im Pokalfinale stehen, klar. Ich war ja auch damals im Pokalfinale mit Kaiserslautern gegen Bayern München.
Weißt du das Ergebnis noch?
Also es war ganz, ganz schnell 2-0 für Bayern, das weiß ich.
Wir werden das nachgucken.
Ja, sehr gerne.
Miro, wir sind jetzt schon fast am Ende. Unser nächster Gast wird Oliver Minzlaff sein.
Oh.
Der ist ja aufgestiegen jetzt zum Red Bull-Chef.
Ja.
Was wäre denn deine Frage an Oliver Minzlaff?
Puh, eigentlich wie oft er noch bei der Familie sein kann. Das wär meine Frage.
Die Frage finde ich sehr gut. Wie viel Zeit er überhaupt noch hat? Ich weiß gar nicht, wie viel der in Flugzeugen verbringt zum Beispiel. Wenn er hin und her fliegt nach New York zu der Formel 1, zu was auch immer. Aber das geben wir auf jeden Fall weiter. Miro, es hat viel, viel Spaß gemacht. Ja. Wir haben ein gutes Stündchen gequatscht über die EM. Du hast uns viel Mut gemacht und uns mitgenommen auf deine eigene Fußballreise. Vielen, vielen Dank dafür. Und du warst ein toller Gast und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Vielen Dank. Hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Danke, Miro.
Sehr gerne.
Bis dann, Miro. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war Spielmacher.
Spielmacher.
Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Freestyler, rock the microphone.
Wir wollten eigentlich ein Hip-Hop-Duo werden, aber dann haben alle Hip-Hopper auf der Welt entschieden, dass das nicht geht. Und deswegen machen Joko und ich einen Podcast.
Das ist genau so und der Podcast erscheint wöchentlich. Das ist aber vielleicht auch der Unterschied. Wir könnten niemals wöchentlich ein Album rausbringen, aber wir können wöchentlich einen Sunset Club Podcast, so heißt er nämlich, rausbringen. Ihr könnt uns wirklich überall hören, möchte ich jetzt ganz großkotzig sagen. Und zwar jeden Donnerstag.
Und ich bin Sophie Passmann und du bist Joko Winterscheid. Und der Podcast heißt, das hast du gesagt. Ja. Und wir verstehen uns sehr gut und wir führen tiefsinnige Gespräche. Aber auch manchmal haben wir mit einem kleinen Schelm im Nacken.
Schalk im Nacken,
Und Wortspiele auch viel.
Schaltet doch einfach ein und hört rein. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.